Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
SBB Cargo, die Güterbahn, kommt fürs letzte Jahr unter dem Strich auf fast 200 Millionen Verlust und will tun, was zu erwarten war, Stellen abbauen. Der Bundesrat verschärft das Gesetz zur LSVA, er gleicht das Lebensmittelrecht europäischen Normen an und er beschließt Maßnahmen, die den Missbrauch von Armeewaffen verhindern sollen. Eine Kampagne sensibilisiert zur Fußball-Euro gegen Frauenhandel und Zwangsprostitution. Im Tagesgespräch berichtet ein spezialisierter Fahnder der Berner Polizei über die schwierigen Ermittlungen in diesen Delikten und Milieus. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andrea Abbühl.
Die SBB Cargo baut 400 Stellen ab. 200 weitere Stellen werden an andere Arbeitsorte verschoben. Damit will SBB Cargo pro Jahr 70 Millionen Franken einsparen. Dies gab SBB-Chef Andreas Meyer heute Morgen bekannt. Grund für die Maßnahmen ist ein Rekordjahresverlust von 190 Millionen Franken. Olivia Ebinger berichtet.
Es ist ein Abbau und eine Zentralisierung bei SBB Cargo. Mehr als die Hälfte der Stellen werden am Hauptsitz in Basel gestrichen, die übrigen in Bellinzona und in Freiburg. Bellinzona, Freiburg und Biel verlieren zusätzliche 200 Arbeitsplätze, diese werden nach Basel und Iverdon verlegt. Allerdings wird die SBB keine Leute per sofort entlassen, sie erhalten eine maximal zweijährige Übergangsbeschäftigung. SBB Cargo hat im letzten Jahr vor allem im internationalen Geschäft und im Unterhalt 90 Millionen Franken Verlust eingefahren. Zusätzlich machte SBB Cargo Rückstellungen von 100 Millionen Franken für Personalmaßnahmen und Sonderabschreibungen. So entsteht für das letzte Jahr der Rekordverlust von 190 Millionen Franken. SBB-Chef Andreas Meyer:
Ich glaube, das macht deutlich, dass wir hier nicht in einer Situation sind, wo wir Nettigkeiten verteilen können. Das Unternehmen muss hier entschieden darauf reagieren.
Erneut eine Abfuhr erteilte Andreas Meyer ans Angebot der Transportbranche, sich zu beteiligen. Zwischen den Zeilen wurde aber klar, dass in Zukunft eine enge Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern durchaus ein Thema ist. Also eine Allianz, aber kein Totalverkauf.
Ab Anfang April gilt ein strengeres Gesetz zur LSVA, der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe. Das hat der Bundesrat beschlossen. Chauffeure, welche die LSVA nicht bezahlen, müssen künftig damit rechnen, dass ihnen die Kontrollschilder weggenommen oder verweigert werden. Auch kann der Zoll Schweizer Fahrzeugen die Weiterfahrt verbieten oder in schweren Fällen gar Camions beschlagnahmen. Versuche, die LSVA zu umgehen, führen beim Bund zu jährlichen Ausfällen von geschätzten 10 Millionen Franken. Der Bundesrat hat neue Maßnahmen beschlossen, die den Missbrauch von Armeewaffen verhindern sollen. So soll die Armee künftig Einblick in das Strafregister, in polizeiliche Berichte sowie das Betreibungs- und Konkursregister eines Soldaten erhalten, bevor sie ihm die persönliche Waffe überlässt. Der Bundesrat beantragt eine entsprechende Änderung der Militärgesetzgebung. Aus einer Medienmitteilung geht zudem hervor, dass neue Verfahren und Tests erwogen werden, um Soldaten beurteilen zu können. Die Entwicklungshilfe des Bundes wird nicht in einem einzigen Departement zusammengelegt. Der Bundesrat hat dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO im Departement von Bundesrätin Doris Leuthard für die nächsten 4 Jahre 800 Millionen Franken zugunsten von Entwicklungsländern zugesprochen. Damit steht fest, dass die von Außenministerin Micheline Calmiret angestrebte Konzentration der Entwicklungshilfe in ihrem Departement vom Tisch ist. Der Bundesrat beschränkt die Menge an Transfettsäuren, die in Lebensmitteln erlaubt ist. Neu dürfen Speiseöle nur noch 2% Transfettsäuren enthalten. Damit geht der Bundesrat weiter als die EU. Bisher kennt erst Dänemark einen entsprechenden Grenzwert. Transfette kommen unter anderem in Blätterteiggebäck vor. Sie steigern laut Erkenntnissen der Wirtschaft das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Lohnverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Deutschland sind gescheitert. Die Arbeitgeber erklärten am Morgen in der letzten Verhandlungsrunde in Potsdam, dass die Verhandlungen zu keinem Ergebnis geführt hätten. Damit können sie nun ein Schlichtungsverfahren einleiten, das eine Lösung bringen soll. Laut deutschem Gesetz sind während einer Schlichtung keine Streiks erlaubt. Im Lohnstreit verlangen die Angestellten des öffentlichen Dienstes 8% mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten bisher 5%. Nach 4 Jahren als Hochkommissarin für Menschenrechte bei der UNO gibt Louise Arbour ihr Amt ab. Sie wolle nicht für ein zweites 4-jähriges Mandat kandidieren und deshalb Ende Juni zurücktreten, sagte die Kanadierin vor dem Menschenrechtsrat in Genf. Arbour arbeitete von 1996 bis 1999 als Chefanklägerin beim UNO-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien sowie für Ruanda. Nach dem Terroranschlag von Jerusalem mit 9 Toten hat Israel die Sicherheitsmaßnahmen landesweit verschärft. Laut israelischem Radio wird das Westjordanland bis zum Sonntag abgesperrt. An den Ortseingängen Jerusalems wurden Kontrollposten eingerichtet. Laut dem Polizeichef erhalten männliche Palästinenser unter 45 Jahren keinen Zugang zum Tempelberg. Wie das Radio weiter berichtet, ist der Gesundheitszustand von 3 Schwerverletzten weiter kritisch. Potenzielle Freier sollen, speziell mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft, über den Frauenhandel aufgeklärt werden. Die Gruppierung Euro 08 gegen Frauenhandel weist darauf hin, dass sich die Prostitution im Dunkeln abspiele und daher ein genauer Überblick fehle. Das Bundesamt für Polizei gehe von jährlich 3000 Opfern in der Schweiz aus. Die genaue Zahl der vom Frauenhandel betroffenen Frauen sei jedoch nicht bekannt. In Grenchen ist im Alter von fast 90 Jahren der langjährige Schweizer Fußball-Nationalgoalie Erwin Balabio gestorben. Balabio war in 27 Länderspielen im Einsatz und war zwischen 1967 und 1969 auch Nationaltrainer. Erwin Balabio spielte beim FC Grenchen.
Dass es schlecht läuft bei SBB Cargo war bekannt. Jetzt weiß man, wie schlecht schlecht ist. Wir berichten vom Auftritt des Cargo Managements in Bern und von der Wut der Cargo Basis in Bellinzona, wo 100 Jobs verschwinden sollen. Und weiter: Der Bundesrat macht's den Dänen nach, begrenzt die Dickmacher im Speiseöl. Der neue SVP-Chef Brunner war im Stammland der missliebigen neuen Bundesrätin in Maienfeld. In Deutschland weiß die SPD nicht, was sie will, kann, darf und soll mit der Konkurrenz von links. In Spanien ist die Regierung Zapatero auf dem Prüfstand, am Sonntag wird gewählt. Und Frauenhandel und Zwangsprostitution sind Stoff fürs Tagesgespräch. Die Ermittlungen auf diesen üblen Deliktfeldern sind mühsam und schwierig, sagt der Spezialfahnder der Berner Polizei um 13 Uhr. Für Güter die Bahn. Dieses Motto stimmt je länger, je weniger. Die SBB-Tochter für den Güterverkehr, SBB Cargo, schreibt Jahr für Jahr rote Zahlen. 190 Millionen betrug das Defizit im letzten Jahr, so viel wie noch nie. Nun streicht SBB Cargo ein weiteres Mal Stellen. 400 Arbeitsplätze fallen weg, die meisten davon in Basel und in Bellinzona. Philipp Erath sprach mit SBB-Chef Andreas Meyer über das 190 Millionen Defizit und seine Ursachen.
Das sind riesige Beträge, die uns zum Anpacken auch unangenehmer Dinge jetzt zwingen.
Sie haben ein aufgeblähter Verwaltungsapparat. Der ist aber nicht nur aufgebläht, man weiß auch dort nicht, was man tut. Auf der einen Seite haben Sie Erträge, die Sie nicht genau zuordnen können, aber auch Ausgaben nicht. Wie stark hat das das Konzernergebnis belastet?
Das Konzernergebnis ist im eben genannten Umfang belastet worden. Etwas böse kann man sagen, weil der SBB-Konzern sonst gut aufgestellt ist, können wir das verkraften. Aber es ist natürlich keine schöne Situation.
Werden Sie dort energisch durchgreifen?
Wir sind dabei, seit letzten Herbst diese Spartenrechnung voranzutreiben. Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, in Unternehmen, in einem Transformationsprozess muss zuerst eine stabile Buchhaltung eingeführt werden, damit die Jahresabschlüsse stimmen. Dann kommt eine weitere Entwicklungsphase, wo man auch die betriebswirtschaftliche Steuerung mehr in den Fokus nimmt. Auf diesem Weg sind wir jetzt bei SBB Cargo. Das ist aber kein Spaziergang in den nächsten Wochen, sondern das wird einige Zeit in Anspruch nehmen.
Ein Spaziergang ist auch nicht das Geschäft im Ausland. Sie sind dort sehr stark unterwegs. Sie konnten Marktanteile ausbauen, doch sie mussten zu Preisen anbieten, die für sie nicht kostendeckend waren. Hören Sie auf mit dieser Strategie oder wie wird das in Zukunft ausschauen? Weil Sie verlieren ja nur Geld im Ausland.
Die grenzüberschreitende Produktion aus einer Hand organisiert und durchgeführt ist ein Qualitätsmerkmal der schweizerischen SBB heute. Wir sind überrascht worden von hohen Einkaufskosten, die nicht kalkuliert waren. Wir haben auch auf der Verkaufsseite nicht immer genau gewusst, was die Produktion dann kostet. Es geht darum, diese Pläne zu integrieren. Wir werden beim einen oder anderen Verkehr auch mal Nein sagen müssen. Das ist so in einem Wettbewerb, sonst hat man am Schluss nur ein Konzert von gemischt wirtschaftlichen Verträgen, aber wir werden uns von dieser Achse nicht zurückziehen. Das ist die Achse, auf der der Güterverkehr seine Stärken ausspielen kann.
Aber es ist Schluss mit einer aggressiven Preispolitik.
Wir werden nicht wachsen um jeden Preis, das entspricht nicht unserem Auftrag. Es entspricht auch nicht dem Bedürfnis unserer Kunden und Mitarbeiter, verlässliche Lieferanten zu haben oder einen verlässlichen Arbeitgeber zu haben. Das schulden wir auch all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag ihre Arbeit machen bei Wind und Wetter.
In Bellinzona streiken die Mitarbeiter, weil ihre Arbeitsplätze verlegt werden sollen. Die Instandhaltung der Lokomotiven soll in Zukunft in Yverdon stattfinden. Sie haben aber den Mitarbeitern in Bellinzona heute an der Pressekonferenz versprochen, man möchte dort ein Kompetenzzentrum ausbauen für die Instandhaltung von Güterwagen. Wie realistisch sind solche Versprechungen? Wie viele Arbeitsplätze können dadurch erhalten bleiben im Tessin?
Wir rechnen bei diesem Gemeinschaftsunternehmen für die Güterwageninstandhaltung mit 200 Arbeitsplätzen. Ich bin sehr froh, dass es uns in den letzten Tagen gelungen ist, 4 private Partner zu gewinnen, die dort ihren Güterwagenunterhalt konzentrieren wollen. Das sind Güterwagenbesitzer, die eigenes Volumen mitbringen oder Produzenten.
Aber können so Arbeitsplätze gerettet werden?
Ja, das ist die Zielsetzung dieser Partner. Das steht sogar in der Vereinbarung. Man will diese Arbeitsplätze in Bellinzona haben. Man will auch diesen Standort des Werks in Bellinzona nutzen.
Sie haben in der Pressekonferenz angekündigt, mehr im Ausland zusammenarbeiten mit anderen Güterbahnen. Ist also fertig mit einem Alleingang der SBB? Kann sie gar nicht mehr alleine bestehen?
Es ist sicher fertig mit einem aggressiven Alleingang. Wachstum um jeden Preis. Das können und wollen wir uns nicht leisten. Das kann sich kein Unternehmen leisten.
Sagt SBB-Chef Andreas Meyer. Besonders Betroffenes wurde gesagt, ist der Calco-Standort Bellinzona, wo 126 Stellen abgebaut werden. Schon seit Tagen gab es Gerüchte und die Arbeiter im Tessin demonstrierten, protestierten, hielten Betriebsversammlungen ab. Heute früh sollten sie offiziell informiert werden. Doch es kam anders, wie Tessin-Korrespondent Alexander Grass in Bellinzona berichtet.
Es ist 7 Uhr früh im SBB Cargo Industriewerk Bellinzona. Über 400 Arbeiter warten in der Halle und für SBB Cargo Chef Nicolas Perrin beginnt der Spießrutenlauf. Hände weg von den Werkstätten, rufen die Arbeiter und Perrin kam nicht dazu, seine Rede zu halten. Nur 2 Fragen durfte der Cargo-Chef beantworten. Ja, der Lokomotivunterhalt wird nach Yverdon verlegt und ja, der Waggonunterhalt wird privatisiert. Raus, schrien die Arbeiter, bis Perrin floh durch den Hinterausgang. Draußen erklärte Perrin die Botschaft, die im Tumult untergegangen war.
Wir sprechen von einer Größenordnung von 126 Arbeitsplätzen, wobei wir allen Mitarbeitern, die betroffen sind, selbstverständlich die Möglichkeit geben, in Yverdon eine Stelle anzunehmen. Und für diejenigen, wo das nicht möglich ist, werden wir weiterhin den Lohn zahlen. Wir haben einen Gesamtarbeitsvertrag, der uns verpflichtet, niemandem aus wirtschaftlichen Gründen zu kündigen.
20 Minuten später wurde in der Werkhalle drinnen abgestimmt mit 400-1 Stimmen für den Streik.
Di votare se siete d'accordo per lo sciopero, sì o no?
Sì!
Einzelne wollten sogar die Gotthardbahnlinie blockieren. Ruhe bewahren, riefen da Gewerkschafter, der Stadtpräsident von Bellinzona und Politiker. SP-Urgestein Werner Garobio. Die Arbeiter hier seien zu allem bereit, sagt er. Es brauche nur wenig, bald sei Ostern und die Autobahn sei rasch besetzt. Die Politik könne sich jetzt nicht heraushalten. Die Arbeiter erhalten jetzt Geld aus dem Kampffonds der Gewerkschaften. Das Werk ist besetzt. Pietro Giannolli vom Schweizerischen Eisenbahn- und Verkehrspersonalverband.
Tutte le locomotive di FFS Cargo vengono riparate.
Alle 450 Lokomotiven von SBB Cargo würden in Bellinzona repariert und gewartet, sagt er. Lange könne SBB Cargo da nicht durchhalten, schätzt er. 126 von insgesamt 400 Arbeitsplätzen in Bellinzona werden also abgebaut. Das Tessin hat dabei eine der höchsten Arbeitslosenquoten in der Schweiz. Und das SBB-Büro, das für die Arbeiter in Bellinzona Alternativen finden sollte, ist mit nur 2 Mitarbeitern besetzt. Hinter der Wut und hinter der Kampfbereitschaft der Arbeiter tun sich Existenzängste auf. Er könne nicht mehr schlafen mit 4 Kindern zu Hause, sagt dieser Mann. Seit 25 Jahren arbeite er hier, sagt dieser Arbeiter. Bisher habe es geheißen, dass Bellinzona in der Gewinnzone sei. Grausam traurig sei das alles. Im mittleren Alter habe er vielleicht noch Chancen, überlegt dieser Mann. Obwohl, wenn er nachdenke, mit 50 Jahren werde er doch keine Arbeit finden. Aber die Jungen, die gerade die Lehre fertig hätten, was soll aus denen werden, fragt er.
Quando ti alzi la mattina, guardi in faccia tua moglie, ti viene da piangere, perché devi andare a lavorare e non sai il futuro.
Ein letzter Arbeiter sagt, wenn er aufstehe am Morgen, um zur Arbeit zu gehen, wenn er dann seine Frau anblicke, dann kämen ihm die Tränen, denn eine Zukunft sehe er nicht.
Cargo Standort Bellinzona, das war die Reportage von Alexander Grass. Vor einem Jahr war vielen Konsumenten die Lust an Blätterteiggebäcken, Fertiggerichten und Fastfood vergangen. Der Grund waren die sogenannten Transfettsäuren, die als gravierendes Gesundheitsrisiko entlarvt wurden. Nun reagiert auch der Bundesrat mit einer der strengsten Gesetzgebungen überhaupt, sagt er den Transfettsäuren den Kampf an. Pascal Krauthammer.
Sei es im Glace oder im Gipfeli, im Schokoriegel oder in den Pommes, in all diesen Leckereien verstecken sich Transfettsäuren. Diese entstehen bei der Härtung von ungesättigten Pflanzenfetten, machen dick, erhöhen den Cholesterinspiegel und erhöhen so das Risiko eines Herzinfarktes. Bis anhin gab es außer für Babynahrung keine Grenzwerte. Nun aber reagiert der Bundesrat und legt eine Höchstmenge von 2% für Transfettsäuren in Speiseölen und Speisefetten fest. Die Schweiz nehme damit eine Vorreiterrolle ein, sagt Michael Beer vom Bundesamt für Gesundheit.
Außer Dänemark hat kein Land diese Höchstwerte eingeführt. Wir haben uns an diese Regelungen angeglichen und werden sie gleich einsetzen. Insofern sind wir das zweite Land, das das einführt, um die Gesundheit weiterhin zu schützen.
Für die Lebensmittelindustrie bedeutet dies, dass sie ihre Produkte anders produzieren muss.
Die Industrie muss ein bisschen umdenken, sie müssen die Fettquellen ändern, das haben sie aber größtenteils schon gemacht. Wir hatten gute Gespräche mit der Industrie, die Umstellung ist weitgehend erfolgt und es sind keine größeren Probleme zu erwarten.
Der neue Grenzwert für Transfette gilt natürlich auch für Produkte aus dem Ausland. Der Speisezettel in der Schweiz werde deswegen aber nicht kleiner, sagt Michael Beer.
Das Beispiel von Dänemark zeigt, dass das problemlos möglich ist. In Dänemark sind noch alle Produkte auf dem Markt, einfach mit weniger Transfettsäuren.
Die Lebensmittelindustrie hat nun gut ein Jahr Zeit, um ihre Produkte mit dem neuen Grenzwert für Transfette in Einklang zu bringen.
Toni Brunner benutzt die ersten Tage seiner Amtszeit als SVP-Präsident zum Markieren. Mit dem ebenfalls neu gewählten SP-Präsident Löwra kreuzt er die Klingen und zwischendurch besucht Toni Brunner die aufmüpfigen SVP-Kantone. Vorgestern waren die Berner dran, gestern Abend die Bündner. Doch der Auftritt in Mainfeld eignete sich schlecht, um Widerspenstige zu zähmen. Denn es kamen nur die, die auch von der Bündner SVP einen strammeren Kurs in Richtung Mutterpartei fordern. Roland Wermelinger.
Weder Schweizer Fahne noch Trachtengruppe oder Jodelchörli. Ein Alphorn zwar, aber das gehört als Requisite ohnehin in den überfüllten Saal des Heidi-Hotels. Toni Brunner wird vom Publikum von Anfang an klar gemacht, dass dieser Besuch auf Bündner Boden ein Heimspiel für ihn wird.
Man hat mir gesagt, du kommst in die Höhle des Löwen und dabei ist die Stimmung dermassen gut. Auch gegenüber der SVP Schweiz. Es sind eben auch eigentliche Veranstaltungen, die auch Kropflehrer sind.
Gelehrt wurde aber nur der Kropf von denen, die sich lieber an den Kurs der Zürcher oder nahen St. Galler SVP anlehnen würden. Die Vertreter der traditionell liberalen Bündner SVP blieben fast geschlossen zu Hause. Ueli Bleiker, der die Bündner SVP interimistisch führt, weil Kantonalpräsidentin Barbara Janom bald für Evelyn Widmer-Schlumpf in die Bündner Regierung gewählt werden wird, diese beiden fühlten sich zunehmend im falschen Film. Und Bleiker stellte etwas konsterniert fest.
Ich würde jetzt mal auch meinen, es war nicht der Querschnitt der Bündner SVP. Ich bin schon früher mal gefragt worden, wie das Verhältnis ist zwischen Liberalen und Konservativen. Und ich bin da nach wie vor dazu, dass das ungefähr 50-50 ist.
Gespaltener könnte die Bündner SVP demnach nicht sein. Und Parteipräsident Toni Brunner kam nicht nach Mayenfeld, um versöhnliche Töne anzuschlagen. Vielmehr hofft er, dass sich eine Seite, seine Seite, auch in Graubünden durchsetzt. Die beiden Bündner SVP-Nationalräte Brigitta Gadient und Hans-Jörg Hassler passen schlecht in diese Pläne und bekamen darum auch ihr Fett ab.
Und es ist einfach auffallend, wie oft das Bündner Vertreter im Nationalrat nicht mit der übrigen stimmen. Wenn es immer öfter vorkommt, dann nachher muss sich wirklich jede Frage stellen, passt sich noch da hin.
Entsprechend wurde das Duo Gadient-Hassler immer wieder als Querschläger und Querulanten vorgeführt und in Abwesenheit kräftig ausgebuht. Die Mehrheit des Saalpublikums sah es so wie diese Zuhörerin.
Die gehören einfach nicht in der SVP, die müssen weg. Und dann sieht die SVP Graubünden ganz anders aus.
Die andere, gestern kaum anwesende, aber noch offizielle Bündner SVP hat übrigens kürzlich entschieden, dass sie A. in der schweizerischen SVP bleiben will und B. ein Ausschluss ihrer Nationalräte nicht in Frage kommt. Noch ist der Konflikt nicht offen ausgebrochen innerhalb der Bündner SVP, die derzeit fieberhaft einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin sucht. Heute läuft die Bewerbungsfrist ab. Bis jetzt hat sich niemand gemeldet.
Für die deutschen Sozialdemokraten brechen schwere Zeiten an. Manche Beobachter meinen gar, dass man in diesen Tagen den Niedergang der ältesten deutschen Volkspartei beobachten kann. Seitdem SPD-Parteichef Kurt Beck mit der Linken anbandelte, befindet sich die SPD im freien Fall. In Hessen droht das geplante rot-rot-grüne Bündnis unter Andrea Ypsilanti zu scheitern. Die Umfragewerte für Partei und Parteivorsitzende sind katastrophal. Aus Berlin der Bericht von Fritz Dinkelmann.
Seit zwei Wochen leidet SPD-Parteichef Kurt Beck an einer hartnäckigen Grippe, doch der politische Befund für die sozialdemokratische Partei ist gravierender. Die älteste Volkspartei Deutschlands liegt im politischen Wachkoma und auch wenn Kurt Beck wieder genesen ist, müsste er als Wunderheiler wirken, damit die Genossinnen und Genossen wieder auf die Beine kommen. Beck müsste ihnen tief in die Augen sehen und sagen, yes, we can. Aber Beck ist nicht Obama und Deutschland ist kein Land der Prediger und im Übrigen, wer sollte bei der SPD denn mitbeten mit Kurt Beck? Von seinen Stellvertretern hat sich lediglich die Parteilinke Andrea Nahles hinter ihn gestellt, als er handlungsunfähig war. Finanzminister Peer Steinbrück aber und Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagten in seiner Not nur das Allernötigste und das war zu wenig, um den rasanten Autoritätszerfall des Vorsitzenden zu stoppen und eine glaubwürdige Parteilinie zu vertreten. Und das in einer für die SPD existenziell entscheidenden Frage. Kurz vor seiner Erkrankung öffnete Kurt Beck im Alleingang die Tür zur Linken und segnete damit die Pläne von Genossin Andrea Ypsilanti ab, die in Hessen zusammen mit den Grünen regieren will, und das mit Tolerierung durch die Linke. Seit gestern aber ist klar, dass dieses Vorhaben Anfang April kläglich scheitern könnte. Eine hessische SPD-Abgeordnete nämlich will Ypsilanti die Stimme nicht geben, weil die SPD vor der Wahl eine Kooperation mit der Linken kategorisch ausgeschlossen habe und sie einen solchen Wortbruch nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren könne. Ein anderer SPD-Parlamentarier ist schwer krank und das heißt, die hauchdünne Mehrheit für Rot-Rot-Grün im hessischen Landtag ist nicht mehr garantiert. Die Grünen haben sofort reagiert und die für heute angesetzten Koalitionsverhandlungen mit der SPD auf Montag verschoben. Polittechnisch gesehen ist das durchaus verständlich. Bevor man mit den Sozialdemokraten reden kann, müssen die zuerst selbst mit sich reden. Gleichzeitig aber signalisieren die Grünen damit aber auch, dass sie nicht bereit sind, auf Gedeih und Verderben auf die Sozialdemokraten zu setzen. Ihr Intimfeind Roland Koch nämlich hat angekündigt, sich allenfalls nicht mehr als Ministerpräsident zur Wahl zu stellen. Für diesen Fall zimmern hessische Konservative bereits am Plan einer schwarz-gelb-grünen Ampel. Für die SPD wäre es das schlimmstmögliche Szenario. Die Öffnung zur Linken war wohl nötig, doch wenn damit die grüne Option verloren ginge, auch bundesweit, wäre das ein Desaster. In Hamburg jedenfalls ist es schon soweit. Union und Grüne führen dort jetzt offiziell Koalitionsverhandlungen. Ein schwarz-grünes Bündnis ist wahrscheinlich. Und die SPD realisiert, dass ihr erster Bündnispartner, die Grünen, immer mehr Gemeinsamkeiten mit den Konservativen entdecken. Ein deutscher Publizist hat es für Hamburg auf die Formel gebracht. Die Grünen fahren Velo, die CDU ein Toyota-Hybridauto und alle kommen sie aus dem Mittelstand. Und die SPD steht Kopf.
In Spanien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt und damit auch entschieden, ob Ministerpräsident Zapatero mit seinen Sozialisten weiter regieren kann oder nicht. Letzte Umfragen zeigen, dass die konservative Konkurrenz ziemlich nah dran ist. Spanien sei mit ihm ein modernes Land mit der stärksten Wirtschaft aller Zeiten geworden, hält sich Zapatero zugute. Behauptet er das zu Recht, ist die Frage. Alexander Gschwind.
Gesellschaftlich hat Zapatero die spanische Gesellschaft sicher in vielen Punkten stark modernisiert. Denken wir an die Gleichstellungsfrage, denken wir aber auch an die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Eine modernere Justiz hat er versucht aufzubauen. Er hat auch den straffen Zentralismus ein bisschen mehr noch aufgebrochen mit neuen Autonomiestatuten für verschiedene Regionen. Da hat er recht und wirtschaftlich auch. Spanien hat in diesem Jahrhundert noch nie rote Zahlen geschrieben, hatte eigentlich die ganze Zeit überdurchschnittliche Wachstumsraten im Vergleich zu seinen europäischen Partnern.
Und was haben die Konservativen dem entgegenzusetzen? Versprechen die, das Rad der Zeit zurückzudrehen?
Vielleicht nicht mehr einmal so sehr zurückzudrehen, als dass sie eigentlich am Stillstand kranken. Sie vermochten die ganzen 4 Jahre über keine konstruktive Alternative bürgerlicher Observanz auf die Beine zu bringen gegen Zapatero, verplemperten die ganze Legislaturperiode vielmehr mit Rachefeldzügen für ihre unerwartete Schlappe vom 14. März 2004.
Aber weshalb schmeckt denn offenbar doch vielen Menschen in Spanien diese konservative Nulldiät, wie Umfragen zeigen? Gibt's Modernisierungsverlierer, verbreitete Ängste?
Es gibt natürlich, wie im Rest der Welt auch, jetzt in letzter Minute vor allem Ängste, dass das Wirtschaftswunder ein schnelles Ende finden würde. Das löst Verunsicherung aus. Es ist aber auch so, dass natürlich gesellschaftlichen Reformen Zapateros viele Leute verunsichert haben, namentlich die gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Ihre Anerkennung hat für Unmut gesorgt in konservativen Kreisen. Und das führt dazu, dass es eine starke Polarisierung gibt, dass beide Parteien sich eigentlich hinter ihrem harten Kern verschanzen.
Alles in allem also ein knappes Rennen, wie Sie sagen, wie wird es ausgehen?
Es wird einfach wirklich knapp werden. Die Umfragen geben Zapatero 3,5 bis 5 Punkte Vorsprung. Die Irrtumsmarge ist aber 3%. Das lässt diesen Vorsprung noch mehr schmelzen. Ich würde sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit kann Zapatero seine relative Mehrheit bestätigen, wird aber Mühe haben oder es nicht schaffen, eine absolute Mehrheit zu finden, mit der er dann grundlegendere Reformen erst durchsetzen könnte.
Alexander Gschwind.